BR Heimat lesen.
Der Aufschnitt, der Provinzial und die Vorhangstange.
Gleich haut's die Vorhangstange runter, dann sind wir gerettet, raunte der Alois dem Bernie und mir auf dem Kanapee zu.
Doch die Stange hielt, obwohl sich der Pater Sauter gerade wieder auf der Eckbank zurücklehnte und den Vorhang dabei gefährlich nach unten zog. Aber die Vorhangstange wollte ums Verrecken nicht runterfallen. Dem Bab hatte es nämlich ein paar Tage vor dem geistlichen Besuch ordentlich erwischt. Er hatte sich nach der Stallarbeit müde auf die Eckbank gesetzt und war so fest eingeschlafen, dass er halb unter den Tisch rutschte und dabei den eingeklemmten Vorhang mit sich nach unten zog. Da hat's den Haken aus der Wand rausgerissen und die Stange ist ihm sauber auf den Belle gekracht. Zum Glück hat der Vorhang den Schlag ein bisschen abgefedert und es ist ihm nichts passiert. Laut fluchend hat er den Haken provisorisch wieder reingesteckt in das alte, bröselige Mauerwerk und die Stange einfach wieder draufgelegt. Dabei einmal tut's das schon. Dabei einmal war ein Lieblingsspruch von unserem Pap und stand für vieles, was nie erledigt, nie fertig wurde. Hoffnungsvoll starten wir drei Buben vom Kanapee aus auf die Stelle mit dem provisorischen Haken. Doch das Provisorium hielt und hielt. »Hoffentlich kracht's bald, sonst bleibt nichts mehr für uns über«, flüsterte der Bernie verzweifelt. Wir mussten hilflos zuschauen, wie die zwei Patres vom Kloster Garstar unseren ganzen Aufschnitt wegfraßen. Der köstliche Duft von Liona, Salami, Gelbwurst, Krakauer, Schinkenwurst und Leberkäs, diese geniale Mischung von der Metzgerin Zreischam komponiert, zog bis zu uns aufs Kanapee und ließ uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Patres aus dem Kloster Gars am Inn kamen besonders gerne im Sommer auf Besuch zum Neimauerhof, meistens sonntags am Spätnachmittag, wenn gerade keine kirchliche Amtshandlung anstand. Es war ein traumhafter Spaziergang vom Kloster zu uns. Erster Anstieg vom Garser Inntal durch den Wald hinauf zum Sperrwirt und weiter auf Feld- und Wiesenwegen über die hügelige Landschaft, an Gut Tambach vorbei und von da runter nach Reichertsheim. Das Dorf schmiegte sich wie ein Hufeisen um die kleine Anhöhe mit dem Neimauerhof. Ein großer Obstgarten mit alten Apfelbäumen zierte damals wie heute den Hof. Das Gmirsgartl von der Mama war voller Kräuter, Tomaten, Gurken, Kraut- und Salatköpfen, dank des regelmäßigen Dopings mit Mama-Spezialdünger, der Kurletten, frischer Kuhfladen in einem Kübel mit Wasser angerührt. Das alte Neimauerhaus war damals schon ein bisserl ohreidig, also heruntergekommen. Aber alles in allem war unser Hof, wie er so dalag auf dem Wiesenhügel überm Dorf, sicher ein Idyll für die Patres aus Gars am Inn. Drum pilgerten sie oft zu uns, zum Misthaufen der katholischen Kirche, wie einer sagte. Was er damit genau sagen wollte, habe ich als Bub nicht verstanden, nur dass er das keineswegs abfällig meinte. Sicher ist aber, dass unsere Neimauer-Familie damals ein guter Dünger für die Kirche war, gemessen an dem Zuwachs an Geistlichen, den sie dem Redemptoristenkloster bescherte. Zwei Großonkel von mir waren Volksmissionare in den 20ern und 30ern. Mein Onkel Alois war eben jener Japan-Missionar, von dem ich schon erzählt habe, und eine gut katholische Mutter mit 7 Buben, das sah auch schon wieder nach potenziellem Zuwachs für das Kloster aus. Dass die Rechnung mit uns Buben so gar nicht aufgehen würde, das konnten die Patres noch nicht ahnen an diesem Sommertag Anfang der 60er Jahre. Da machte uns sogar der Provinzial der Redemptoristen, also der Ordensvorsteher, seine Aufwartung, zusammen mit dem Pater Sauter, den ich in meinem späteren Internatsleben noch leidvoll kennenlernen sollte. Unangekündigt, wie denn auch anders, wir hatten ja kein Telefon, so kamen sie am Sonntagnachmittag einfach daher. Unser Papp und der Sigi waren gerade im Dorf unterwegs und die Mama war beim Gießen in ihrem Gartl. Deshalb hatte sie schon von Weitem gesehen, wie sie in ihren schwarzen Talaren vom Wald her auf unseren Hof zuspazierten. Die Mama schmiss sofort die Gießkanne weg und lief ins Haus. »Jetzt aber schnell, mit dem Besen durch die Stuben, am Bab sei Schneidstiche von der Eckbank weg, Tschür und das Kanapee und gleich nur mal am Fenster schauen, wie weit's schon sind. Jesus, Maria und Josef, der Provinzial ist auch dabei. Ja, wo stell ihn denn da auf den Tisch?« Keine Zeit mehr zum Überlegen, nur noch schnell die Haare richten, das Schürzel glatt streichen und schon ging die Haustür auf. Mit einem Gott zum Gruße, Neimur Bayerin, traten die Schwarzgewandeten mit den weißen Stehkragerln in unseren Hausgang. Grüß Gott, erwiderte die Mama und schickte ein fast überflüssiges, ja, kämen's nur einer hinterher. Denn schon gingen die beiden Patres wie selbstverständlich weiter in Richtung Stube. Fünf Buben gaben ehrfürchtig und mit gesenktem Kopf die schiene Hand her. Dann verzogen wir uns auf unseren Beobachtungsposten auf dem Kanapee und verfolgten gebannt, wie die Mama diesen hohen Überraschungsbesuch, um nicht zu sagen geistlichen Überfall, managte. »Haben Sie einen Hunger?«, fragte die Mama, das »S« fürs offizielle »Sie« nur flüchtig angedeutet. Und doch klang das für uns Buben fremd aus Mamas Mund, denn so redete sie nur mit seltenen Würdenträgern. Die zwei Herren sagten jedenfalls nicht nein und haben gleich auf der Eckbank Platz genommen. »Mam, wär't doch nicht!« Mir schwante Schlimmes. Denn wie immer lag an diesem Wochenende ein gutes Pfund Aufschnitt in der Speisekammer, den unsere Mutter am Samstagvormittag beim Metzger Zreischram gekauft hatte. Ein Luxus, den wir uns nur am Wochenende leisteten. Der Aufschnitt war sozusagen das kulinarische Highlight der ganzen Woche. Wir freuten uns immer narrisch drauf und zählten die Scheiben für jeden genau ab. Doch genau den Tisch, den die Mama unter unseren entsetzten Blicken nun den beiden Patres auf. Wir mussten mit knurrendem Magen zuschauen, wie sie sich gnadenlos über unsere Wurst hermachten. »Ja, darf den der Pater so fressen?« hat der Franz wütend gezischt. Wir sahen Bladel für Bladel unsere Wurst dahinschwinden. Jetzt hätte nur noch ein Wunder helfen können, um dem unheiligen Gelage ein Ende zu machen. Die Rettung wäre die Vorhangstange. Schon war der Haken etwas nach vorne gerutscht und wir hofften inständig darauf, dass sie jetzt sofort und am besten dem Pater Sauter ungebremst auf seine Glatze fällt. Ob man so etwas beichten muss? Aber Wunder sind halt selten. Die Stange hielt bis zum bitteren Ende. Nur noch ein paar traurige Wurstscheiben lagen einsam auf dem abgefressenen Teller, als die geistlichen Herren sich endlich verabschiedeten mit den Worten, die in unseren Ohren wie eine Drohung klangen. »Vergelt's Gott, Neimur Bayerin, wir kommen schon wieder mal vorbei.« Kaum waren sie aus der Haustür draußen, stürzten wir zum Tisch und fielen wie die Verhungernden über die restlichen Wurstbladel her. Da ging die Stubentür auf und der Provinzial stand wieder da. Er hatte nämlich seinen Pfeifensackerl vergessen. Erwischt! Wir schämten uns furchtbar. Auch für die Mama war das ein peinlicher Moment. Dabei denke ich heute, eher hätten sich die Patre schämen sollen, uns Bauernkindern einfach die ganze Wurst wegzufressen. Die Mama fing sich gleich wieder und schickte uns in den Hühnerstall zum Ohrobdrung. Mit den Eiern machte sie uns dann zum Trost einen riesigen Topf Griesnockerlsuppe. Mindestens 40 Nockerl schwammen da lustig in der Suppenbrühe. Der Bab murrte zwar beim Abendessen, waren schon wieder da, aber für uns Kinder war alles wieder gut. Griesnockerlsuppe, die Lieblingssuppe meiner Kindheit. Wenn's mir mal nicht gut geht, mache ich mir heute noch einfach eine Griesnockerlsuppe. Vielleicht ist dann nicht gleich alles wieder gut, aber auf jeden Fall sieht die Welt dann schon wieder freundlicher aus. Als wir den Aufschnittfrust weggelöffelt hatten, spielten wir noch eine Runde Fangstee draußen im Hof, bis es dunkel wurde. »Jetzt aber ab ins Bett«, rief die Mama. »Fürs Waschen!« »Braucht's nicht«, grinste der Alois. Er stellte seine Lederhose neben das Bett und schlüpfte zu mir unter die Decke. »Weißt wo's? Jetzt tramme ich davor, wir mir ein ganz Pfund Aufschnitt obehauen. Und die zwei müssen uns dabei zuschauen. Kein einziges Bladl gebe ich denen in meinem Tram.« Der Bernie lachte vom anderen Bett rüber. »Das haben sie dann davor. Gute Nacht, ihr Bauernpurm.« Mit Nana Muskuri auf der Kirterhutsch. Es war im Oktober 1963, da kam der Bernie den Wiesenweg vom Dorf raufgerannt und rief uns schon von Weitem zu, »Der Wolf, Erich, bring der Tonbandl mit am Samstag!« Wir jubelten begeistert. Am Samstag war nämlich der Aufbautag für unsere Kirterhutsch. »Dass er das darf«, staunte der Alois. Wirklich unglaublich, denn mit dem Wort Tonbandl war das neue, tragbare Grundig-Koffer-Tonbandgerät von Erichs Papa gemeint, das mit den zwei Spulen obendrauf und dem Lautsprecher direkt im Kofferdeckel. Damit konnte man Musik abspielen, aber natürlich nur, wenn man die Musik auch vorher aufgenommen hatte.
Genau das hatte der Erich am letzten Freitag gemacht, und zwar vom Radio. Die Schlager der Woche. Und er war total stolz darauf, dass er das sauber hingekriegt hatte, ohne dass ihm einer reingequatscht hatte. Bei anderen Sendungen redeten die Moderatoren nämlich immer noch dazwischen, wenn das Lied schon angefangen hatte. Sehr ärgerlich. Aber bei den Schlagern der Woche, da machten sie das aufnahmefreundlich für alle, die zu Hause schon vor der Taste auf den idealen Startmoment lauerten. Wir kommen zur Nummer 3 in dieser Woche. Manuela mit »Schuld war nur der Bossa Nova«. Und jetzt drücken. Wunderbar. Sauber, Erich. Wie von der Schallplatte. Sein ganzes Bandel hat er vollgemacht mit Schlagerhits von Conny Francis, Peter Kraus, Katharina Valente, von Cliff Richard, Gitte, Rex Gildo und Manuela. Am kehrter Samstag nach dem Mittagessen kam der Erich dann tatsächlich mit diesem grün-blauen Koffer daher. »Und da kommt wirklich ein Musi aus«, fragte der Sigi und musterte skeptisch das Gerät, das der Erich auf der Sommerbank vorm Haus abgestellt hatte. »Freilich, aber einen Strom brauchen wir schon.« Ungeduldig stieg der Erich schon von einem Fuß auf den anderen. »Das kriegen wir hin.« Der Alois war voll in seinem Element. Er platzierte das wertvolle Teil auf einem Schemel in der Unterfahrt und steckte 3 Verlängerungen hintereinander, um die einzig verfügbare Steckdose in der Millikammer zu erreichen. Wir schauten gebannt zu, wie der Erich die Starttaste drückte. Und wirklich, da sang Nana Muscuri bei uns über Neimoerhof »Weiße Rosen aus Athen«. Der Erich drehte voll auf und wir sangen alle mit. Der Bab schaute erstaunt aus der Bulldog-Garage. Selbst unser Mamm kam kurz aus der Küche raus und wischte sich die Hände am Schürzel ab. »Wir haben einen Koffer, da kommt der Musi raus«, erklärte ihnen der Sigi stolz. »Da wird schauen morgen.« Der Alois und der Franz waren schon wieder mit dem Bau der Kirterhutsch beschäftigt. 2 dicke, lange Balken hatten sie mit 1 Meter Abstand nebeneinander im Hof abgelegt. Daneben einen Stapel Bretter, Hammer und Nägel. Wir nagelten die Bretter als Sitze quer über die Balken. »Du musst mir einen Platz zwischen die Bredeln lassen, Erich, damit wir die Füße dazwischen obehängen lassen ko«, gab der Alois Anweisung, denn er war unser Hutschenbaumeister. »Und kein Nagel außer steh lassen, Sigi.« Dann schleppten wir alle miteinander die sauschwere Konstruktion in die Durchfahrt und hängten sie an die Stadelbalken. Da musste die Länge der Ketten genau austariert werden. Der Pap ließ uns machen. Er schaute höchstens mal nach, ob unsere Aufhängung auch stark genug war für die Massen an Kindern, die am nächsten Tag auf der Kirterhutsch hocken würden. Am späten Nachmittag war unser Werk endlich vollbracht. »Jetzt müssen wir Probe hutschen«, rief der Sigi begeistert, »aber mit Musi.« Der Alois, der Sigi und ich kletterten auf die Hutsch und hielten uns an den Brettern fest. Der Erich drückte die Starttaste und dann schoben der Franz und der Bernie an. »Hui, driho, so eine Gaudi!« Schon flogen wir mit Conny Francis durch die Luft und sangen mit Cliff Richard »Rote Lippen soll man küssen«, bis es dunkel wurde. Am Kirtersonntag kam dann der Ansturm aus dem Dorf. Unsere Hutsch war hoch begehrt bei allen Kindern. Es wimmelte eigentlich das ganze Jahr bei uns am Hof vor Kindern. Der Baumann Seppi, der Wandinger Rudi, die Hartl-Irmi, der Fonsi und die Huberesi. Ach, eigentlich fast alle fühlten sich beim Neimoer wie zu Hause und kannten jeden Winkel vom Hof zum Versteckste spielen. Mam und Bab freuten sich immer, wenn Kinder zu uns kamen, als hätten sie nicht schon genug Gewusel und Chaos mit unserer Bubenhorde gehabt. Die 3 Säulen ihrer Erziehung waren gute Nerven, Gottvertrauen und laissez-faire, obwohl sie dieses Wort nicht einmal kannten. Beim Neimoer war die Freiheit schier grenzenlos, denn da durfte man so ziemlich alles, was sonst verboten war. Überall draufklettern, laut rumschreien, Höhlen im Heu bauen, in der Werkstatt rumhämmern und sägen, im Mist rumsteigen. Und auch bei einer Hutscherei waren meine Eltern erstaunlich tiefenentspannt. Denn eigentlich war die ja saugefährlich. Nichts war abgesichert. Die schweren Balken sausten an den Köpfen der Kinder vorbei, die da so ganz ohne Aufsicht und Absperrung drumrum standen. Einmal riss sogar eine Kette. Da hatte es einige runtergehaut, aber außer ein paar blauen Flecken, blutigen Knien und einem abgebrochenen Zahn ist nie viel passiert bei der neimoerischen Kirterhutsch.
Am frühen Nachmittag wuselte es dann schon bei uns in der Unterfahrt und unser selbstgebautes Fahrgeschäft war voll besetzt mit großen und kleinen Kindern. Der Franz und der Bernie standen zwischen den Ketten und schoben mit aller Kraft an. »Nicht so gach, Franz«, rief der Alois, denn die Sophie, die da vor ihm auf dem Hutschenbrettel saß, war gerade erst mal 5 Jahre alt. Der Wolf Erich drückte die Starttaste und schon sang wieder Nana Muscuri für uns und wir flogen mit ihr vom Naimoor direkt nach Athen. Eine Verköstigung für alle gab's nicht, das wäre dann selbst für unsere Mama zu viel geworden. Aber alle durften sich einfach Äpfel im Obstgarten holen und am Wassergrand lief immer frisches Wasser für den durstigen Schaukler. Gegen Abend wurden die Kleinen weniger und dann übernahmen die Älteren, die Halbstarken, das Kommando. Der Franz, mein großer Bruder, damals schon 18 Jahre alt, und der Gelhuber Toni schoben an wie die Bläden und trieben unsere Hutsch in gefährliche Höhen. Lautes Geschrei und Gekreische auf allen Sitzplätzen. Dann versuchten sie die wenigen Furchtlosen, die sich überhaupt noch rauftrauten, seitwärts abzukippen. Noch lauteres Geschrei. Zum Glück befand sich unser Hof außer Schreiweite vom Dorf. Hier gab es keinen, der Ruhe eingefordert oder sich beschwert hätte. Da durften wir Kinder laut sein. Als es langsam dunkel und ziemlich kühl wurde, leerte sich die Unterfahrt nach und nach. Und irgendwann blieben nur noch der Bernie, der Alois, der Sigi, der Wolf Erich und ich übrig. Wir hatten uns die alten Pferdedecken hinten aus dem Stadel geholt und wickelten uns darin ein. Durch die offene Stalltür fiel nur noch spärliches Licht auf unsere Hutsch. Und wir sangen zusammen mit Gitte und Rex Gildo, »Gehen Sie aus vom Stadtpark die Laternen«. Die Stimmung war so zwischen andächtig und hundsmiert. Unsere Hutsch wiegte uns schon fast in den Schlaf. Da kam vom Bandl auf einmal unser Lied. Wir schoben nochmal an und sangen wie in Trance, »Im fernen Land, wo keiner auf dich wartet, da sehen die Sterne in der Nacht ganz anders aus.« Wir Bauernbuben haben damals noch nicht so wirklich verstanden, was wir da mitsangen, denn wir kannten ja noch gar kein fremdes Land. Weit weg von daheim waren wir noch nie gewesen, höchstens ab und zu mal kurz in Haag oder Gars und einmal mit der Mama sogar in München, als uns der Herr Porst in seinem Borgwart mitgenommen hatte. Aber spüren konnten wir sie, diese Sehnsucht. Wir segelten auf unserer Hutsch, die leise knarzte wie ein altes Schiff, hinaus mit Wind und Wogen übers Meer, zu fernen fremden Ländern und träumten uns unter andere Sterne. Nur ab und zu sangen wir noch leise mit, in der weiten, weiten Ferne. Aber zum Schluss hielt nur noch Nana Muscuri durch und ihre sehnsüchtige Stimme klang auch schon wie aus weiter, weiter Ferne. Beim letzten »Auf Wiedersehen« schreckte der Wolf Erich auf. »Mensch, ich muss ja heim!« Er kletterte von der Hutsch, drückte die Stopptaste und schloss sorgfältig den Deckel von dem wunderbaren Grundig-Koffer-Tonbandgerät. »Das Tonbandl hol ich da morgen.« Wir begleiteten ihn noch ein Stück durch die Dunkelheit über den Wiesenweg bis ins Dorf runter. Dann stapften 4 sehr müde und sehr glückliche Naimoorburm wieder heim und fielen in ihre Federbetten. Die ganze Nacht sang ich im Traum weiter. Ausgerechnet bei der Stelle, der Tag erwacht, die Sonne, sie kommt wieder und wieder kommt nun auch, rüttelte da alles an meiner Schulter. Aufsteh, Werner! Das Aufstehen war hart an diesem Montag, denn wir Schulkinder hatten keinen Bauernfeiertag am Hirtermontag. Aber auf dem Schulweg sangen wir schon wieder wie die Zeiserl. Ja, und unsere Grundschullehrerin, die Frau Heilmeier, wusste schon, dass heute nicht viel rauszuholen war aus ihren Kindern. Denn wir waren nicht nur müde, sondern in Gedanken schon wieder auf der Hutsch. Denn am Nachmittag sollte es ja gleich weitergehen. Natürlich wieder mit den Schlagern vom Erich seinem Tonbandl. Kein Wunder also, dass meine eigenen Lieder oft auch einen ohrwürmigen Schlagertouch haben. Denn was wir aus unserer Kindheit kennen und lieben, das prägt uns und begleitet uns das ganze Leben. Ich höre oft von morgens bis abends Musik, wenn auch nicht unbedingt Nana Muscuri. Und wenn mal keine Musik läuft, dann singe ich selbst vor mich hin. Gerne auch mal stundenlang immer wieder den gleichen Refrain. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Und ich liebe noch immer die alten Schlager aus meiner Kindheit.
denn sie atmen diese Zeit, diese naive, unbefangene Sehnsucht nach Glück und Liebe. Kann ja mal ganz schön sein, das zuzulassen. Die Lieder kann ich bis heute auswendig singen und spielen. Manchmal, wenn ich bei einem Fest meine Gitarre raushole und auf besonderen Wunsch für meine Freundin Liesel »Weiße Rosen aus Athen« spiele, dann sind wieder »Grüße aus der Heimat« mit dabei. Dann taucht vor mir wieder das Bild auf von uns Burm auf der Hutsch. Und das fühlt sich dann fast so an wie damals, aber nur fast. Denn in fernen Ländern war ich inzwischen schon. Das war auch schön, aber nicht so schön wie in der Fantasie, damals auf der Kirta-Hutsch im Oktober 1963. Kirta, eine kleine Exkursion. Kirta oder Kirchweih feiert man in Bayern fast überall am dritten Wochenende im Oktober. Früher wurde sogar bis Montag durchgefeiert. Eine gescheite Kirta dauert bis zum Irrter. Dienstag, heißt es in einem alten Sprichwort. Der Kirtermontag ist nämlich ein alter Bauernfeiertag und wird noch heute von manchen Bauern gern eingehalten. Kirta hat zwar einen kirchlichen Hintergrund, aber man begeht es sehr weltlich. Es ist das üppigste Fest des Jahres, ein Ganserl oder ein Anten zum Mittagessen, Auszungi und Kirche zum Kaffee. Viele Brauereien brauen auch ein extra Kirterbier. Man feiert das Leben, bevor der trübe November kommt mit Allerheiligen. Friedhofsstimmung beim Totengedenken und seinem nasskalten Wetter. An Kirta lässt man's einfach nochmal so richtig krachen.